Und danke, lieber Vater, dass wir jetzt zu dir kommen dürfen. Danke, dass du den Weg freigemacht hast durch das Leiden und Sterben deines Sohnes Jesus Christus. Danke jetzt für diese Stunde und rede durch dein Wort zu uns. Segne unseren Bruder, deinen Boten Heiko Grimmer. Schenk ihm Vollmacht und schenk du uns offene Herzen. Danke für diese große Chance. Amen.
Das Buch Rut, ich habe das erste Kapitel unter die Überschrift gestellt, die Heilsgedanken Gottes. Zu der Zeit, als die Richter richteten, entstand eine Hungersnot im Land. Und ein Mann von Bethlehem in Juda zog aus ins Land der Moabiter, um dort als Fremdling zu wohnen, mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Der hieß Elimelech und seine Frau Naomi und seine beiden Söhne Machlon und Kiljon. Die waren Ephratiter aus Bethlehem in Juda. Und als sie ins Land der Moabiter gekommen waren, blieben sie dort. Und Elimelech, Naomis Mann, starb, und sie blieb übrig mit ihren beiden Söhnen. Die nahmen moabitische Frauen, die eine hieß Orpa, die andere Ruth. Und als sie ungefähr 10 Jahre dort gewohnt hatten, starben auch die beiden, Machlon und Kiljon, sodass die Frau beide Söhne und ihren Mann überlebte. Da machte sie sich auf mit ihren beiden Schwiegertöchtern und zog aus dem Land der Moabiter wieder zurück. Denn sie hatte erfahren im Moabiterland, dass der Herr sich seines Volkes angenommen und ihnen Brot gegeben hatte. Und sie ging aus von dem Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Und als sie unterwegs waren, um ins Land Juda zurückzukehren, sprach sie zu ihren beiden Schwiegertöchtern: Geht hin und kehrt um, eine jede ins Haus ihrer Mutter. Der Herr tue an euch Barmherzigkeit, wie ihr an den Toten und an mir getan habt. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede in ihres Mannes Hause. Und sie küsste sie. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten und sprachen zu ihr: Wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Aber Naomi sprach: Kehrt um, meine Töchter. Warum wollt ihr mit mir gehen? Wie kann ich noch einmal Kinder in meinem Schoße haben, die eure Männer werden könnten? Kehrt um, meine Töchter, und geht hin, denn ich bin nun zu alt, um wieder einen Mann zu nehmen. Und wenn ich dächte, ich habe noch Hoffnung und diese Nacht einen Mann nehmen und Söhne gebären würde, wolltet ihr warten, bis sie groß würden? Wolltet ihr euch so lange einschließen und keinen Mann nehmen? Nicht doch, meine Töchter, mein Los ist zu bitter für euch, denn des Herrn Hand ist gegen mich gewesen. Da erhoben sie ihre Stimme und weinte noch mehr. Und Orpa küsste ihre Schwiegermutter, Ruth aber blieb bei ihr. Sie aber sprach: Siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott, kehre auch du um deiner Schwägerin nach. Ruth antwortete: Rede mir nicht ein, dass ich dich verlassen und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das, nur der Tod wird mich und dich scheiden. Als sie nun sah, dass sie festen Sinnes war, mit ihr zu gehen, ließ sie ab, ihr zuzureden. So gingen die beiden miteinander, bis sie nach Bethlehem kamen. Und als sie nach Bethlehem hineinkamen, erregte sich die ganze Stadt über sie, und die Frauen sprachen: Ist das nicht Naomi? Sie aber sprach zu ihnen: Nennt mich nicht Naomi, sondern Mara, denn der Allmächtige hat mir viel Bitteres angetan. Voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Warum nennt ihr mich denn Naomi, da doch der Herr gegen mich gesprochen und der Allmächtige mich betrübt hat? Es war aber um die Zeit, da die Gerstenernte anging, als Naomi mit ihrer Schwiegertochter Ruth, der Moabiterin, zurückkam vom Moabiterland nach Bethlehem. Ruth, ihr Name heißt ja Freundin. Man könnte noch besser übersetzen, engste Vertraute. Eine wichtige Person für die Naomi, aber sie gehört nicht zur Familie. Ist etwas anderes, Blutsverwandt oder Freundin, engste Vertraute. Und doch wird sie, Matthäus 1, Vers 5, in den Stammbaum Jesu eingefügt. An ihr wird deutlich, das ist eigentlich die Grundlinie dieser ganzen Geschichte, Gottes Heil zielt auf alle. Bis heute wird das Buch Ruth am Erntedankfest, identisch mit unserem Pfingsten, gelesen. Da werden die Völker zum Heil eingeladen und mitgerufen. Gottes Ernte wird universal sein. Wir sehen dieses Schlussbild und das kehrt dann in der Offenbarung immer wieder aus allen Völkern, Nationen, Rassen. Die Gemeinde Jesu Christi, das Erbe Gottes. Ruth unter der Führung Gottes. Wir reden zuerst von Gottes Wegen, dann zweitens die eigenen Wege und drittens geführte Wege. Gottes Wege. Gott bereitet seinen Heilsplan, das Fortschreiten seines Heiles sehr sorgfältig vor. Auch in dunkelster Zeit, das ist ja nur eine kurze Bemerkung, als die Richter richteten, aber das Richterbuch hört ja so auf, in Israel jeder tat, was ihm recht dünkte. Die Frage nach Gott und seinem Willen, der Gehorsam gegen ihn, er war weithin untergegangen. Das Ego, ich, jeder tat, was ihm recht dünkte, was ihm Vorteil brachte. Und da dagegen die Gestalt der Ruth, eine Gestalt der Hingabe. Es ist erstaunlich, wir reden von Gottes universalem Heilsplan, der ja hindringt und hinzielt auf die Vollendung dieser ganzen Erde. Und hier wird von einem einzelnen Menschen berichtet. Deshalb, gerade deshalb, gibt es so viele Zeugnisse von einzelnen Personen im Alten und im Neuen Testament. Es ist eine Grundlinie des Heilshandeln Gottes. Es ist keine Massenbewegung. Weil unsere menschlichen Heilsangebote, das, was da verkündet wird, die Ideologien, das braucht immer Massen. Die sollen begeistert werden. Gottes Weg geht vom Einzelnen zu den Vielen. Und dieser Weg gipfelt in Jesus. So wie durch einen die Sünde, der Tod in die Welt gekommen ist, sagt der Paulus, so ist durch einen das Leben, das Heil, die ewige Erlösung gekommen. Der eine, das hat aber auch ganz gewiss diese ganz persönliche Seite für jeden von uns. Du bist wichtig. Du bist wichtig. Die Zuwendung Gottes zum Einzelnen. Du in deiner Person, Das, was er zu Israel sagt, das gilt auch ganz persönlich. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Gott ist ein Gott, da geht's per Du. Zum Einzelnen. Wir sehen das an Jesus. Es sind immer und immer wieder prägende, wichtigste Begegnungen, wo er einzelne Menschen anspricht, ernst nimmt, einsetzt, brauchbar macht zum Dienst. Du bist einer dieser, ich sag's einmal so, Bausteine. Einer dieser Heilsträger, dem Gott eine Aufgabe, einen Dienst zugedacht hat, den niemand sonst tun kann. Du. Nicht einfach ein Rädchen im Getriebe, nicht einfach ein Hurra-Schreier, ein Halleluja-Brüller, sondern du, ganz persönlich. Das ist und bleibt für uns als Jesus-Leute immer wieder diese Frage, was will der Herr von mir? Von mir persönlich. Und wo will er mich? Wo ist mein Ort? Wo bin ich für ihn brauchbar? Das ist eine Grundfrage für uns, die geistliche Grundlinie. Wo bin ich für den Herr Jesus und wie bin ich für ihn brauchbar? Was will er mit mir ganz persönlich tun, um sein Heil zu diesem Ziel zu bringen? Brauchbar für Jesus. Als unser zweiter Sohn geboren wurde, für mich stand eigentlich von vornherein fest, der soll Markus heißen. Wir hatten so die Abmachung, wenn es ein Mädchen ist, gibt meine Frau, darf sie den Namen geben. Wenn es ein Junge ist, darf ich das tun. Sie kam gar nicht zum Zug, denn wir haben 3 Söhne. Also habe ich gesagt zu ihr, wenn dann die kommen vom Standesamt im Krankenhaus, dann sagen, er soll Markus heißen. Schon am Tag der Geburt, da hat der alte hanische Gemeinschaftsleiter bei mir einen Besuch gemacht. Der macht den Wochenbettbesuch immer bei mir. gemacht. Ich bei der Frau. Und vorher war ich eingeladen beim Kirchengemeinderatsvorsitzenden. Der hat gefragt, wie heißt denn jetzt dein Sohn? Ja, habe ich gesagt, Markus. Da hat er den Kopf gewiegt und hat gesagt, das ist kein guter Name. Ja, sage ich, warum nicht? Ja, weißt du, was das heißt? Nee, sage ich, schon Evangelist, also frommer geht's nicht. Nein, sagt der Markus, das kommt vom Kriegsgott Mars, dem Kriegsgott Mars geweiht. Da habe ich gedacht, nee. Ich wäre ja zwar gern zur Bundeswehr, aber ich wollte meinen Sohn nicht dem Kriegsgott Mars weihen und habe schnell meiner Frau angerufen, waren die schon da? Nein, hat sie gesagt. Dann habe ich gesagt, dann warte, ich muss mir neue Namen überlegen. Schick die noch mal weg. Und dann kam dieser alte hanische Gemeinschaftsleiter. Dann hat er mich gefragt, wie heißt denn Ihr Sohn jetzt? Ja, habe ich gesagt. Ich weiß noch nicht. Eigentlich wollte ich ihn Markus nennen. Hat der gestrahlt und hat gesagt, das ist ein herrlicher Name. Ja, sage ich, warum? Ja, sagt er, das steht schon in der Bibel. Markus heißt, er ist mir brauchbar zum Dienst. Das schreibt der Apostel Paulus über den Markus. Das war keine direkte Namenserklärung. Aber er ist mir brauchbar zum Dienst. Als er fort war, habe ich schnell meiner Frau angerufen und habe gesagt, wir lassen es beim Namen Markus. Wir nehmen nicht die wörtliche Ableitung, aber das ist entscheidend. Er ist mir brauchbar zum Dienst. Das ist die Grundlinie. Auch hier, der Einzelne ist entscheidend, wichtig, brauchbar. Ihr habt gestern schon gehört, die Namen, die sind nicht von ungefähr, sondern die spielen eine wichtige Rolle. Elimelech, mein Gott ist König. Naomi, Gott ist meine Freude. Das sind fromme Leute. Das sind fromme Leute, keine Allerweltsnamen. Sie kommen und leben in Bethlehem, Brothaus. Ist eine Vorabahnung hier schon im Alten Testament, was dann im Stall von Bethlehem geschieht? Trotz eigener Wege dieser beiden frommen Leute, wir kommen nachher noch drauf, trotz eigener Wege, sie kehren wieder heim und sind so gebraucht zur Heilsweitergabe. Eigentlich müsste man sagen, dieser ganze Umweg gilt nur dieser einen Frau, der Ruth. Dieser Frau. Die Naomi bringt die Ruth mit. Darf ich einmal so abgekürzt sagen, ist nicht so wichtig die Frage, wie komme ich in den Himmel, weil die ist gelöst. Mit dem, dass ich Jesus Christus vertraue, dass er mein Herr ist, ist diese Frage gelöst. Sondern wie bringe ich andere mit in den Himmel? Wie bringe ich andere mit? Jesus wählt ja immer wieder dieses Bild von der Hochzeit, wenn er von der Vollendung im Himmel spricht. Eine Hochzeit, wo nur Braut und Bräutigam feiern, die ist fad. Muss schon lebend sein, Gäste dabei. Und er vergleicht uns dann, die wir die Seinen sind, mit Hochzeitsladern. Zur Hochzeit einladen. Andere mitbringen. Das ist verkürzt, wie komme ich in den Himmel? Mit wem noch komme ich in den Himmel? Das ist eine der schönsten Stellen in der Trauliturgie, wenn es da heißt, dass eins das andere mit sich in den Himmel bringe. Herrliche Aufgabe für die Ehe, dass eins das andere mit sich in den Himmel bringe. Das beginnt in der allernächsten Umgebung. Der Mann, seine Frau, die Frau, ihren Mann, die Eltern, die Kinder. Auf tiefe Anfechtung. Wenn zum Beispiel der Ehepartner diesen Weg nicht mitgeht. Wenn Kinder nicht mehr mitgehen. Da werden wir ins Gebet hineingeführt, in die Fürbitte, dass eins das andere mit sich in den Himmel bringe. Die gescheiterte Naomi, die bringt die Ruth mit und setzt damit einen entscheidenden Meilenstein in der Geschichte der Heilsvollendung. Ruth, so wie sie uns vorgestellt wird, eine Frau ohne Zukunft, Witwe schon, in jungen Jahren, damit rechtlos, kinderlos, bettelarm. Sie muss nachher Ehren lesen, das Brot der Armen. Die gebraucht der Herr. Eine Frau eigentlich ohne jede Zukunft. Wieder wird eine dieser geistlichen Linien sichtbar. Das Alte Testament strahlt hinein ins Neue Testament. Es geht nicht um meine Qualität, sondern es geht um meine Hingabe im Dienst, nicht um meine Qualität. Nicht, weil du so begabt bist. Nimm dich, der Herr. Sondern weil du dich hingibst, weil du brennst. Die Ruth, das ist das Kennzeichen dieser Frau in aller äußeren Bedrängnis. Sie gibt sich hin, zunächst ihrer Schwiegermutter, bleibt ganz dabei. Sie lebt das, was die Bibel Agape nennt. Liebe, sich hingeben, sich einsetzen, sich aufopfern für einen anderen. In Vers 14, da heißt Ruth blieb bei ihr. Da steht ein Wort, das ist uns schon viel früher in der Bibel bekannt. Sie blieb an ihr hangen. 1. Mose 2, ein Mann wird an seiner Frau hangen. Er wird sich untrennbar mit ihr verbinden. Das ist Hingabe. Eins werden. Für den anderen sein, sich hingeben. So wird die Ruth und so ist sie brauchbar. Auch in ihrer Not und ist unübersehbar. Gottes Wege bereiten gerade auch durch Schweres vor. Das würden wir uns nie wünschen. Unsere eigenen Wege, wir denken immer, dass es glatt geht, geradeaus geht. Der Apostel Paulus schreibt das 2. Korinther 4, Vers 17, das ist ein gewaltiges Wort, an dem buchstabieren wir sicher ein Leben lang immer wieder. Unser Leiden, er streitet das nicht ab, unser Leiden jetzt, das zeitlich ist, ist schon mal ganz wichtig, und leicht. Und jetzt kommt, schafft eine über alle Maßen wichtige Herrlichkeit. Das Wörtlein schafft ist wichtig. Heißt eigentlich wörtlich übersetzt, pflügt den Boden auf. Unser Leiden, unsere schweren Wege, das, was uns kaputt machen will, pflügt den Boden auf. Und der Boden wird aufgepflügt, wenn gesät werden soll. Auf einem harten Boden kannst du nichts wachsen sehen. Auf Fels gesät. Nein, auf aufgepflügten Boden schafft eine, pflügt auf für diese Herrlichkeit. Unser Leiden ist ein sehr allgemeiner Begriff und reicht von körperlichen Schwierigkeiten über seelische bis hin zu tiefen Anfechtungen. Ein breiter Begriff, Engwege, wo mein Körper, wo meine Seele, wo mein Glaube in Druck, in Engwege kommt, das pflügt den Boden auf. Da wird Frucht. Diesen Blick zum Beispiel auf Krankheit. Diesen Blick. Diesen Blick auf das. Auch Christen bleiben von Depression nicht verschont. Engwege der Seele. Unser Herr Jesus will nicht, ist nicht sein Weg mit dir, dass du darin versinkst und untergehst. Es pflügt den Boden auf. Wie bei Jesus selber. Der Hebräerbrief schreibt, er hat an dem, was er litt, unser Leiden, gehorsam gelernt. Völlige Abhängigkeit vom Vater. ist eine der Wachstumsfelder der Gemeinde Jesu Christi heute, der größten Wachstumsfelder. Im Januar habe ich mit einer Gruppe von Menschen gesprochen, dort in Indien, die um ihres Glaubens willen in tiefstes Leiden gekommen sind. Im August letzten Jahres wurde solch ein Guru im Hinduismus ermordet und die haben sofort gesagt in Orissa, das waren die Christen. Und es brach eine ungezügelte, schlimme Verfolgung der Jesusgemeinde in Orissa los. Wir haben dort auch einen Teil unserer Gemeinden. Tausende wurden vertrieben, Hunderte getötet. Es war ein wirkliches Abschlachten. Übrigens, die Situation, sie hat sich zwar äußerlich beruhigt, aber es leben immer noch mehr als 20.000 dieser Christen in Elendslagern. Wir haben in unserer Netanya-Kirche, in unserem Bereich, viele dieser Flüchtlinge aufgenommen. Mit ihnen habe ich gesprochen. Da waren zwei Frauen drunter. Interessant, das ganze Gesicht tätowiert. Ich habe zuerst gefragt, wo kommen denn die her? Ja, das sind Frauen aus einem entlegenen Stammesgebiet, die sind erst an Ostern des vergangenen Jahres getauft worden, war noch kein halbes Jahr Christen. Und als diese Verfolgung losbrach, da blieben sie bei Jesus. Da blieben sie bei Jesus. Beide haben ihre Männer verloren, haben Unsägliches durchgemacht, aber nach 5 Monaten, nicht einmal 5 Monate, treu für Jesus. Wisst ihr, da wächst etwas. Da wächst. Das trefft ihr in Indien nicht an. Namens Christen. Das trefft ihr dort nicht an, sondern das sind Leute, die wirklich wissen, um was es geht, die eingewurzelt sind in Jesus. Und deshalb wächst diese Gemeinde explosionsartig. Bischof Singh, der Leiter unserer Netanya-Kirche, hat mir im Jahr 2000 gesagt, wir wollen bis 2010 500 neue Gemeinden gründen. Ist eine Sache. Jetzt, Anfang 2009, sind schon über 900. So wächst die Gemeinde. Unser Leiden pflügt auf. Und dort in Orissa, einer der brutalsten Staaten, weil dort die Hindu-Partei, die BJP, regiert und wirklich Christsein nicht duldet. Dort wurde auch dieser Missionar, wie hieß er, mit dem Auto, mit seinen beiden Söhnen, dort auf der Straße verbrannt. Gerade dort entsteht heute christliche Kirche in ganz neuer Weise. Ganz neuer Weise. Da wächst Gemeinde. Gottes Wege. Jetzt zweitens eigene Wege. Die Geschichte, die uns hier erzählt wird von dieser Familie, ist ja eigentlich eine Notgeschichte. Eine ständige Notgeschichte. Da könnte man bloß jammern. Das ist so. War eine Jammergeschichte. Wer die Naomi angesprochen hätte, die hätte nur gejammert. Mensch, was da alles war. Und sie tut es ja auch nachher ein Stück weit. Es ist eine Notgeschichte. Hungersnot in Bethlehem. Im Brothaus gibt es kein Brot mehr. Es wird gar nicht gesagt, was der Hintergrund ist. Es könnte sehr gut sein, 5. Mose 8, Vers 3, Der Herr demütigt dich und ließ dich hungern. In einer Zeit, wo jeder tut, was er will und nicht mehr nach dem Herrn fragt. Das Wesen Gottes, seine Zuwendung, die ist ganz real. Er gibet Speise reichlich und überall. Wenn das ausbleibt, hat das was mit Gott zu tun. Wo der Mensch Gott los wird, da bricht Mangel ein. Da bricht Mangel aus. Darf ich das so konkret sagen? Das Riesenland Indien, 1,1 Milliarden Menschen. Von diesen 1,1 Milliarden Menschen leben circa die Hälfte unter der Armutsgrenze. Wisst ihr, was das heißt? Das heißt, dass die Mütter morgens überlegen müssen, wie kriege ich meine Kinder satt? Jeden Tag. Und es gibt viele Tage, da kriegt sie ihre Kinder nicht satt. Wir reden heute von dem aufstrebenden Staat Indien. Das ist schon so. Da haben einige 100 Millionen, 300 bis 400 Millionen, haben Teil an diesem Aufschwung. Und der überwiegende Teil, der lebt im brutalen Mangel. Dahinter steht auch wesentlich mit die Religion des Hinduismus. Die Menschen in Klassen einteilt, in Kasten. Die all denen der unteren Kasten oder der Kastenlosen nicht einmal das Prädikat Mensch zugesteht. Die werden nicht Menschen genannt, sondern Tiere. Ein Leben ohne jede Perspektive, ein Leben in tiefster Not. Über 80% der Mitglieder unserer Kirchen kommen eben aus diesem Umkreis. Und jetzt sage ich sehr selbstbewusst, wir sind inzwischen die Netanya-Kirche, eine Kirche mit fast 200.000 Mitgliedern und von denen hungert keiner. Da hungert keiner. Sie leben sicher nicht im Überfluss, aber es hungert keiner. Wer Christ wird, da geschieht die gegenseitige Hilfe. Da tut nicht mehr jeder, was ihm gut tut. Die christliche Gemeinde, die das erfährt, wo ich wieder nach Gott frage, mit Jesus lebe, du füllst des Lebens Mangel aus, bis in die praktische Seite hinein. Hunger. Es gibt auch bei uns Hunger. Hunger nach Leben, nach wirklichem Leben. Unsere Frage ist nicht, wie werde ich heute satt, sondern unsere Frage ist, wie esse ich heute kalorienbewusst, dass ich abnehme. Aber der Hunger drängt an ganz anderer Stelle heraus. Leben ohne Perspektive, schon bei jungen Leuten. Leben ohne Perspektive bei so vielen Älteren. Eigentlich sind wir eine Gesellschaft, in der nur diese Jahre zwischen 20 und 50 zählen, diese 30 Jahre. Vorher soll man sich möglichst gut vorbereiten drauf und ab 50 gehörst zum alten Eisen. Wisst ihr, welche Altersgruppe die höchste Selbstmordrate hat bei uns in der Bundesrepublik? Die über 75-Jährigen. Ein Hunger nach Lebenssinn. Das irdische, das tägliche Brot und das Brot des Lebens gehören untrennbar zusammen. Ohne Jesus, bei allem äußeren Überfluss, gibt es keinen Sinn. Dann nagt der Hunger am Menschen. Abimelech und Naomi gehen ihre eigenen Wege. Sie wollen dem Mangel begegnen. Sie verlassen Bethlehem und gehen nach Moab, eigentlich dem Land des Sattseins. Sie haben schon ihren Söhnen ziemlich herbe Namen gegeben. Der Machlon, es heißt eigentlich Schwachheit. So wollte ich nicht heißen. Grüß Gott, Herr Schwächling. Nix. Und der andere sogar noch herber, Kilion, zugrunde gehen. Also die hatten sie in der Schule nicht leicht. Schwächling, steh auf, zugrunde gehe, komm. Das zeigt die tiefe Notlage. Die eigenen Wege führen in den Zerbruch. Der Mann stirbt. Die beiden Söhne, der Schwächling und der zugrunde gehende, heiraten noch. Der Schwächling heiratet die Orpa. Gegensätze ziehen sich an. Orpa heißt die Widerspenstige. Die hat ihm kräftig Zunder gegeben. Und der andere, der heiratet die Freundin, aber auch beide Söhne sterben. Eine Notgeschichte ohne Gleichen. Hoffnungslos, eine aussterbende Familie. Jetzt ist nur noch die Mutter da. Und die sagt selber, also mir reicht's, heiraten tue ich nicht mehr. Die Zeit ist vorbei und Kinder kann ich auch nicht mehr kriegen. Was soll das alles noch? Und sie schickt ihre beiden Schwiegertöchter, sagt, wenn ihr eine Zukunft haben wollt, bei mir nicht mehr. Da ist aus, geht wieder zurück zu eurer Familie. Vielleicht glückt es im zweiten Anlauf besser. Hoffnungslos. Ja? Aussterbende Familie. Menschlich ist da nichts mehr drin. Die Ruth, die täte gut daran, eine Lehre als Altenpflegerin zu machen. Das ist ihre Zukunft. Sie wird die Naomi begleiten, sie sagt ihr, bis zum Tod. Ich bleib bei dir. Und wenn die nicht mehr gehen und nichts mehr kann, dann ist die Ruth da und pflegt ihre Schwiegermutter. Das ist ihre Zukunft. Sonst nichts mehr. Aussterbende Familie. Wenn die Naomi die Augen zumacht, ist für die Ruth auch vorbei. Merkt ihr, wo nichts mehr da ist, da ist Gott am Anfang. Wo wir Menschen am Ende sind. So war es doch auch beim Abraham. Aussterbende Familie. Und auch wenn die Sarah da noch Tricks gemacht hat und gesagt hat, da dann schlaf mit meiner Magd und dann haben wir wenigstens noch ein Halbkind, wenn ich schon nicht ein Kind zur Welt bringen kann. Irgendwie biegen wir es hin, es hilft nichts. Und da greift Gott ein. Wo wir am Ende sind, sogar selbst verschuldet, da beginnt Gottes Kraft. unsere eigenen Wege kann der Herr verändern. Eines ist klar, Naomi kehrt zurück. Sie ist gescheitert am Ende, es ist aus. Immerhin, das tut sie. Sie kehrt zurück nach Bethlehem. Das kann jeder von uns in aller Not. Wisst ihr, dieses Psalmwort, dennoch bleibe ich stets an dir. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet. Nicht jubeln. Aber wie ein Kind, ich flüchte mich zu dir, wo alle meine Möglichkeiten aus sind, meine Kräfte körperlich, geistig, geistlich nur noch am Glühen unter der Asche sind. Aber Herr, ich lass dich nicht los. Ich kann nicht. Merkt ihr dieses Wort, das Jesus am Kreuz sagt? Wie Jesus zerbrochen wird, kaputt geht. So wie die Naomi zurückkehrt, schließlich nach Bethlehem. Jesu Wort, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Da ist ein Mensch völlig am Ende, aber er kehrt noch zurück. Und sogar, sie sorgt noch für ihre Schwiegertöchter. Wichtig, die Naomi ist keine alte, verbitterte Frau geworden. Sie ist zwar unter schweren Schlägen gebeugt, die Not hat ihr Leben bitter gemacht, aber sie hat sie nicht isoliert. Sie hat noch den Blick für andere. Das ist ja oft so, die eigene Not, die eigenen schweren Wege, die machen mich blind für den anderen. Ich versinke nur noch in meinem. Das ist bei Naomi nicht der Fall. Sie hat den Blick noch für die beiden Schwiegertöchter und sorgt für sie. Sie will ihnen eine Lebensperspektive ermöglichen. Ihr solltet wieder heiraten, sagt sie. Vernünftiger Ratschlag. Diese normale Lebensplanung. Sie denkt, das sind auch Gottes Gedanken für sie. Aber er hat ganz andere. Er hat ganz andere. Dass sie nun nicht selbstgewählte Wege aus Bethlehem nach Moab, sondern das sind die normalen Wege. Ihr beiden, ihr seht, mit mir ist aus, geht wieder ins normale Leben zurück. Ihr habt noch die große Möglichkeit, ihr könnt wieder heiraten. Dann geht euer Leben anders als meines. Aber Gott hat andere Gedanken. Offen für seine Führungen sein. Die Orpa, die dreht um. Die Ruth, die hat ganz andere Antennen. Wenn es heißt, dein Gott ist mein Gott. Die Ruth handelt nicht unter Opferzwang. Oder weil sie sich verpflichtet fühlt, sondern sie hat etwas von dem gespürt und erspürt, was dieser Jahwe ist. Opa kehrt zurück zu ihren Göttern. Offen für das, was Jahwe will. Eine Erwartung, eine Spannung, eine Sehnsucht liegt da drin. Nein, die Ruth, die hat nicht im Sinn, Altenpflegerin zu werden. Dein Gott ist mein Gott, dein Volk ist mein Volk. Die Ruth hat eine ganz große Erwartung, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Ich vertraue mich diesem Jahwe an. Es ist ein Weg ins Ungewisse, ganz gewiss. Aber es ist, und das ist das Dritte, ein geführter Weg. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Das heißt eigentlich ganz wörtlich, ich gehe deinen Weg, der eigentlich ohne jede Zukunft ist. Ich gehe den mit. Macht mich immer ein wenig verlegen, wenn da im Traugespräch, ich frage ja, was ist der Trautext? Ja, dieses Wort aus Ruth. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dann ist normalerweise aus, dann sage ich, ja, aber es kommt doch, dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Ha, Pfarrer, das will man nicht. Der erste Satz ist der wichtige. Ich verkneif mir's dann zu sagen, es ist eigentlich kein Hochzeitstext, es ist ein Text, der führt gerade hinein in die Trübsal. Was so ist dieser Text, so sagt die Ruth. Der führt gerade ins Elend. Na nun gut, man kann in der Auslegung natürlich das dann neutestamentlich übertragen und die Nachfolge, das ist aber ein kleiner Trick. Eigentlich ist das nicht, was da steht. Was sagt diese Ruth? Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Wieder dieses Wort. Aus 1. Mose 2, Vers 24. Er wird an seiner Frau hangen. Ich verbinde mich mit dir. Es ist der Weg der Liebe, der Agape, der Hingabe, den Ruth hier wählt. Das ist schon mal nicht Resignation, sondern eine Aufbruchsstimmung, Liebesweg. Das ist der Jesusweg, der Jüngerweg. Das Zweite, dein Gott ist mein Gott. Das ist eine klare Entscheidung. Das ist eine ganz klare Entscheidung. Sie können ja nicht begeistert gewesen sein von diesem Gott, was der mit Ebimelech, Naomi, den beiden Söhnen gemacht hat. Aber sie hat etwas von dem erspürt, mit diesem Gott tritt Neues ins Leben. Es ist eine klare Entscheidung. Ich sage ab den Göttern Moabs. Ein gewaltiger Schritt. Wir sind nicht Getriebene, sondern es geht und bleibt dabei, wir haben einen Willen zur Entscheidung. Und dann sagt sie, dein Volk ist mein Volk. Das hat eine viel größere Bedeutung, als dass sie nur einen neuen Pass beantragt. Sondern sie tritt heraus aus ihren Wurzeln, aus ihrem sozialen Netz, so wie ein Abraham. Geh weg, Vaterhaus, Volk, alles, verlass das. Das macht die Ruth. Sie tritt aus dem Alten in das Neue. Das ist die Konsequenz dieser Entscheidung. Dein Gott ist mein Gott. Ich will zu Jesus gehören. Dann verändert sich mein Leben. Dann geht's vom Alten ins Neue. Das fromm ausdrücken, aus der Welt in die Gemeinde. Christen sind Alternative. Die leben anders dann. Ich erlebe das immer wieder mit in Indien, wenn die Leute getauft werden, dann kommt die spannende Frage. Da heißt sie zum Beispiel Lakshmi, Göttin des Glücks. So eine hochverehrte Hindu-Göttin, ich weiß nicht, mit knapp 15 Armen und was weiß ich alles. Und dann kommt die Frage, wie willst du heißen? Wie willst du heißen? Was soll dein Name sein? Sie legt bewusst den alten Götternamen ab. Wir haben in unserer Gemeinde sehr viele Ruths. Der neue Name bezeichnet auch die neue Art. Dass das in unserem Leben immer deutlicher wird als Jesus-Leute. Wer sich Christ nennt und Christ ist, der lebt auch in der Christusart. Geführte Wege. Naomi sagt in Vers 13, des Herrn Hand ist gegen mich gewesen. Ich übersetze ein bisschen deutlicher, der Herr hat einen Strich durch meinen Lebensentwurf gemacht. Das ist eine sehr tiefe, eine sehr demütige Aussage. Nicht bitter, resigniert. Der Herr hat einen Strich durch meinen Lebensentwurf gemacht. Dahinter glimmt etwas von dieser Spannung. Was hat er dann vor? Und Paulus. Paulus hatte einen Lebensentwurf und den hat er durchgezogen. Mensch, es war ein Streber. Bestes Examen gemacht, schon in jungen Jahren Bevollmächtigter des Hohen Rates, die reine Lehre schützen. Paulus hatte einen Lebensentwurf und jetzt macht der Herr Jesus einen Strich durch. Und führt ihn ganz neue Wege, geführte Wege, nicht meine. Jeder von uns hat seinen Lebensentwurf. Bleib offen dafür, wo der Herr andere Linien führen will. Wisst ihr, dieses Wort, Psalm 139, Vers 16, alle Tage waren in dein Buch geschrieben, als derselben noch keiner da war. Das heißt, Gott hat einen Lebensentwurf für dich und mich. Du kommst nicht einfach auf die Welt und dann regieren Zufälle oder auch sel und jenes, sondern Gott hat einen Lebensentwurf für dich. Du hast mich bereitet, deine Augen sahen mich, alle Tage waren in dein Buch geschrieben. Dass das unsere tägliche Bitte ist, Herr, du hast für mich heute an diesem 30. Oktober 2009, du hast den Tag für mich vorbereitet. Ich möchte hineinfinden. Ich möchte es nehmen. Hineinfinden in diesen Lebensentwurf. In diese Gott will, dass Fülle ist an unseren Tagen. Wisst ihr, wenn ich so persönlich sage, mein Lebensentwurf war eigentlich klar. Schon als 8-jähriger Junge wusste ich, ich werde mal Pfarrer. Also nicht Eisenbahnfahrer und nicht Pilot. Ich werde Pfarrer. Mit 10 Jahren bin ich zu meinem Vater gegangen und habe zu ihm gesagt, ich möchte gern, in Württemberg gibt es solche Internatsschulen. Da tritt man ein schon mit 10 Jahren und lernt dann schon Hebräisch, Griechisch und Latein. Das sind kirchliche Schulen, die vorbereiten aufs Theologiestudium. Ich habe gesagt, ich möchte gern in solch eine Schule. Er hat gesagt, Karl, du Spinnst. Das gibt's nicht in unserer Familie. Schlag dir das aus dem Kopf. Ja, nun gut. Ich habe dann, durfte wenigstens aufs Gymnasium. Mir war das immer klar, ich werde Pfarrer, wenn die Lehrer gefragt haben. Habe ich gesagt, ich werde mal Pfarrer, ich studiere Theologie. Ich war in zwei Fächern absolute Niete. In Physik und in Mathe. Aber ich hatte, der Physiklehrer, das war ein harter Brocken, der hat mir regelmäßig Sex gegeben. Da träume ich heute noch manchmal, wie der gesagt hat, Grimmer, kommen Sie mal vorn, erklären Sie die Lochkamera. Das kann ich bis heute nicht. Da schaut man in ein Loch rein, dann kommt da was umgekehrt. So irgendwie. Aber der Mathelehrer, den hatte ich die letzten 4 Jahre im Gymnasium, es war ein sehr, sehr gebildeter, freundlicher Mann. Und der hat mit mir immer über theologische Fragen und so diskutiert. Die Klasse hat sich gefreut. Es waren für uns wirklich gute Stunden. Und die Arbeiten hat er so nebenher geschrieben und da stand bei mir immer 4 drunter, obwohl nichts da war. Und einmal habe ich gesagt, aber Herr Frasch, das ist schwierig. Dann hat er gesagt, Grimmer, zum Opfer zählen reicht's. Und dann kam das Abitur. Und jetzt konnte ich natürlich nicht mehr drauf rechnen, dass er so gütig ist. Jetzt haben andere korrigiert. Und ich hatte 2 glatte 6. Physik und Mathe. Und bin durchs Abitur durchgefallen. Als Abitursprecher. Weil in allen anderen Fächern konnte ich mich sehen lassen. Das war mein Lebensentwurf. Das wusste ich. Ich werde Pfarrer. Ich konnte nicht mehr Pfarrer werden. Ohne Abi keine Möglichkeit. Ich bin damals abgehauen. Ich bin tagelang im Südschwarzwald umhergeirrt und habe gesagt, Jesus, das ist unfair. Das ist mehr wie unfair. Und dann habe ich nur einen Gedanken gehabt, der hat sich immer mehr festgesetzt, du probierst noch mal. Es war mir zwar zutiefst zuwider, aber ich habe dann gesagt, gut, ich mache noch mal Abi. Da hat der Herr das Herz vom Kultusminister Hahn bewegt. Ja, echt. Weil im Lauf dieses Schuljahres hat der Kultusminister gesagt, man kann eines dieser beiden Fächer, Mathe oder Physik, abwählen. Das zählt nicht mehr zum Abitur. Also habe ich nochmal Abitur gemacht, in Mathe eine glatte 6, in Physik auch, aber die hat nicht mehr gezählt. Und die Mathe 6 konnte ich ausgleichen. Ich habe damals das erlebt, einen Lebensentwurf, der eigentlich auch ganz fromm war, christlich war. Wie der Herr einen in die Bewährung bringt und die Frage, Herr, ist wirklich so? Sind das meine Wünsche? Hineinfinden in den Lebensentwurf des Herrn. Des Herrn Hand ist gegen mich. Er hat einen Strich durch meine Lebensrechnung gemacht. Herr, was hast du denn vor? Ich bin ein großer Verehrer der Maria, aber nicht katholisch. Das ist eines der wichtigsten Worte aus dem Mund der Maria bei dem Wunder in Kanaan, als sie zu den Leuten sagt, was er sagt, das tut. Was er sagt, das tut. Das meint hineinfinden in den Jesuswillen. Naomi, sie kommt nach Bethlehem Nennt mich Mara, sagt sie, die Bittere, die Ungenießbare. Aber in all dem, was sie sagt, blitzt etwas auf, dass diese Bitterkeit nicht ihr Leben hinunterzieht, sondern dass es immer noch ein Warten dabei ist. Luther übersetzt der Allmächtige, El Shaddai, eigentlich wörtlich übersetzt, Gott ist genug. Das ist dir geblieben. Das ist dir geblieben. Ihr Lebensweg ist gescheitert, aber ihr Vertrauen glüht noch. Und jetzt schließt dieses Kapitel um die Zeit, da die Gerstenernte anging. Das einfache Brot des Volkes, das Grundnahrungsmittel, geerntet zur Zeit Beginn des Passa, Auszug aus Ägypten. Es ist in Israel eine verheißungsvolle Zeit. Da kündigt sich das an. Aus dem Land Moab, aus dem Land des Sattseins in das Land der Ernte. Da bewegt sich noch was. Dieser Satz, voll zog ich weg, leer hat Jahwe mich heimgebracht. Ein tief trauriger Satz. Aber ein Satz, der ein Leben beschreibt, das brauchbar wird für den Herrn. Es ist eine bittere Frau mit bittersten Erfahrungen, aber keine verbitterte, sondern immer noch offen und bleibt offen. Wie wird Gott weiter handeln? Amen.